Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast hier auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Teuxdorf, heute ist Mittwoch, der 21. Januar und bei mir für diese Sendung begrüße ich Helga Zeppler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Ja, guten Abend.
Du hast während deiner letzten öffentlichen Auftritte, zumindest der, die ich auch mitverfolgen konnte, einen Punkt ganz stark betont, wiederholt betont und auch sehr dramatisch dargestellt. Nämlich das, was vor knapp zwei Wochen der letzte Premier oder Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, im Spiegel-Interview auch gesagt hat, nämlich, du hast davor gewarnt, dass wir am Rande der Explosion eines Weltkrieges stehen, der, wie auch Gorbatschow gesagt hat, unweigerlich in den Einsatz von Kernwaffen münden würde und damit das Ende der Menschheit bedeuten würde. Ich denke, ich würde zuallererst dich bitten, deine Gedanken hier darzustellen, denn in den, ich denke mal, in vielen Medienberichten ist es viel los in der Welt, aber über diese Sache hört man doch nicht allzu viel. Wie kommst du zu dieser Warnung und ist diese noch aktuell?
Ja, sie ist leider sehr aktuell, wenn zum Beispiel das Treffen, das heute in Berlin stattfindet, zwischen den Außenministern von Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland, wenn es da zu keiner Lösung kommt, und das sieht im Augenblick sehr düster aus, dann ist die unmittelbare Gefahr, dass es eben sich ausweitet und ein Krieg zwischen Ukraine, Russland natürlich dann die USA möglicherweise involvieren würde und die Sache aus dem Ruder läuft. Das hatte Gorbatschow ja so ausgedrückt, dass eine militärische Lösung des Ukraine-Konfliktes diese Folgen haben würde. Und Gernot Erler, hat das im Grunde nochmal wiederholt, dass das Gorbatschow-Szenario dann droht, wenn versucht wird, die Krise in der Ukraine durch eine militärische Lösung zu lösen. Und genau das ist ja im Gange, weil die Ukraine behauptet, also die Regierung in Kiew behauptet, dass 9000 russische Truppen in der Ostukraine kämpfen würden. Das wurde von der russischen Seite dementiert. Trotzdem hat Poroschenko 50.000 neue Soldaten einberufen, das heißt Menschen, die jetzt erstmal kurzfristig an Waffen trainiert werden. Und es ist eine volle Bombardierung aus der Luft von Städten in der Ostukraine im Gang. Es geht also nicht nur um den Flughafen von Donetsk, der vollkommen in Schutt und Asche liegt schon längst, sondern es werden eben auch Wohngebiete bombardiert durch die ukrainische Armee und die Bevölkerung leidet ganz furchtbar. Und offensichtlich ist die Idee, das hat Poroschenko auch gesagt, er will die Ostukraine militärisch der Ukraine wieder vollkommen einverleiben. Das ist natürlich offensichtlich ein Spiel, dass das Leiden der Bevölkerung in der Ostukraine so unerträglich wird, auch unter Bedingungen des Winters, Mangel an medizinischer Versorgung, Nahrungsmittel, dass dann doch irgendwann eine russische Reaktion provoziert wird und dann wirklich die ganze Chose losgeht. Also die Gefahr ist unmittelbar, aber das ist in gewisser Weise nur der Auslöser. Der wirkliche Grund liegt natürlich in etwas völlig anderem. Und da fand ich also extrem hilfreich, um im Grunde die Lage zu verstehen, die neuen Enthüllungen von Edgar Snowden, die im Spiegel Online vor einigen Tagen ausführlich dargestellt wurden. Das muss jeder lesen, der sich mit der strategischen Lage beschäftigt. Was dort eben veröffentlicht wurde, aus Dokumenten, die dem Spiegel zugänglich gemacht wurden, ist, dass im Grunde der NSA seit Jahren nicht nur es darauf abzielt, eine Totalüberwachung der gesamten Weltbevölkerung zu haben. Das ist gar nicht das Ziel, wurde dort sehr glaubhaft dokumentiert, sondern das Ziel ist eigentlich, Cyberwar zu nutzen als Teil eines Atomschlages, eines Erstschlages. Es wird da also ausführlich dargestellt, welche Fähigkeiten der NSA sich inzwischen verschafft hat. Also nicht nur die Ausspionierung direkt, sondern in gewisser Weise durch Hackerangriffe und sehr sophisticated, spitzfindige Methoden, sich auch die Spionagekapazitäten von gegnerischen Staaten zunutze zu machen, also quasi in deren Spionagekapazitäten einzusteigen und dann quasi mitzuhören, was die Chinesen, was die Russen, was alle anderen da an Spionage und Überwachung betreiben. Und das Ganze hat also den Zweck, im Falle einer militärischen Auseinandersetzung diese Kapazitäten einzusetzen, um quasi als ersten Schritt eines solchen Krieges die gesamte Luftabwehr, die Infrastruktur, Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung und alle möglichen anderen Kapazitäten des Gegners auszuschalten, den quasi zu entwaffnen, ehe überhaupt der erste Schritt gemacht ist. Und das ist natürlich also erstmal schon mal eine völlige Ungeheuerlichkeit. Also das wurde ja auch in gewisser Weise gestern bestätigt durch die Rede, die Obama zur Lage der Nation in Washington gehalten hat, wo er ja sehr deutlich gesagt hat, das Ziel der amerikanischen Politik ist Weltherrschaft, also Weltdomination. Und natürlich prompt kam es heute zu einer russischen Reaktion darauf. Der russische Außenminister Lavrov hat also sofort gesagt, hier, das ist also absolut unakzeptabel. Russland ist bereit, mit den USA auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, aber Russland wird sich nicht einem Weltherrschaftsanspruch der USA unterwerfen. Und das Büro von Präsident Putin hat nochmal einen Punkt betont, den Putin schon, ich glaube, in seiner Neujahrsansprache gehalten hat, wo er gesagt hat, dass im Grunde, wenn es nicht die Ukraine gewesen wäre, dass die USA und die NATO einen anderen Vorwand gefunden hätten, um praktisch Russland da zur Niederlage zu zwingen. Und Obama hat ja gestern auch sehr triumphierend gesagt, Russland sei isoliert, die russische Wirtschaft sei angeschlagen. Also ich meine, wer kann einen Wunsch haben, die Wirtschaft eines anderen Landes kaputt zu machen? Und außerdem war diese Rede von Obama dermaßen von Realitätsferne gekennzeichnet, aggressiv und triumphierend. Also das ist schon ein ganz bedenklicher Realitätsverlust und das ist noch das Freundlichste, was man über diese Rede sagen kann. Also wenn man diese Sachen alle zusammennimmt, die Eskalation in der Ukraine, die inzwischen nicht mehr zu leugnende Vorbereitung eines Erstschlags gegen Russland natürlich primär, aber wie Gorbatschow richtig sagt, so ein Konflikt kann nicht beschränkt bleiben, sondern das würde dann zur Auslöschung der menschlichen Gattung führen. Und wenn das heute schief geht mit der Normandie-Gruppe, also das wurde so genannt, nachdem Präsident Hollande im letzten Jahr während der Feierlichkeiten zur Normandie-Landung diese Kombination an einen Tisch gebracht hatte und die treffen sich also heute wieder. Und wenn die nicht eine Lösung finden, dann ist wirklich akut zu befürchten, dass die Sache vollkommen aus dem Ruder läuft.
Nun hat ja in dem Aufbau dieser Kriegsgefahr eine zentrale Rolle gespielt, etwas, was man normalerweise vielleicht nicht als allererstes mit Kriegsgefahr in Verbindung bringt, nämlich nicht die Armeen oder Streitkräfte oder selbst Präsidenten, sondern du und auch dein Ehemann habt immer wieder den Finger gerichtet auf den Zustand des Weltfinanzsystems und auf die Rolle, die die Wall Street dabei spielt, auf die Rolle, die London dabei spielt. Und dass es eben hier zu einer Auseinandersetzung kommt und die eben nicht erst seit gestern da ist, sondern wirklich eine lange Geschichte hat, des Imperialismus auch in der europäischen Geschichte. Kannst du auf diesen Zusammenhang nochmal eingehen, weil ich mich gerade auch daran erinnere, dass die Mitarbeiter von Herrn LaRouche in den Vereinigten Staaten auch darauf natürlich ein großes Augenmerk haben. Wie ist der Zustand? Denn immerhin, es kam ja jetzt mit der jüngsten Entscheidung in der Schweiz diese Bindung an den Euro aufzugeben, doch zu einer ganz erheblichen Erschütterung in diesem von dir und deinem Ehemann sowieso als kurz vor dem Zusammenbruch stehend charakterisierten Finanzsystem. Wie sieht es da aus?
Ja, also heute ist Mittwoch. Morgen wird der Mario Draghi eine Maßnahme der Europäischen Zentralbank ankündigen. Letzte Zahlen, die also rumgeschwört sind, Staatsanleihen für 50 Milliarden aufzukaufen, beziehungsweise durch einen Trick hat er das jetzt so dargestellt, als würden die jeweiligen nationalen Zentralbanken diese Staatsanleihen aufkaufen und die EZB würde das nur koordinieren und damit würde angeblich das Risiko reduziert werden. Aber das ist Augenwischerei. Was damit im Grunde auf der Tagesordnung steht, ist im Grunde das sogenannte Quantitative Easing, also Geld drucken. Und Draghi hat ja den Euro gerettet, indem er vor über einem Jahr gesagt hat, er würde alles tun, um den Euro zu retten. Das heißt, Geld drucken bis zum geht nicht mehr. Und das wird aber absolut nichts nützen, weil also es gibt ja sehr viele, selbst sehr konservative, monetaristische Vertreter, wie zum Beispiel Mervyn King, der ehemalige Bank of England, also der ehemalige Chef der englischen Bank von England, der sagt, das nützt überhaupt nichts, weil das eben nur eine rein monetaristische Maßnahme ist. Und wenn die von Deflation reden, die angeblich das Problem ist, dann würde man besser Klartext reden und sagen, wir haben es mit einem enormen Kollaps der Realwirtschaft zu tun. Und all diese Bereitstellung von Liquidität ist ja niemals in Aufbauprogramme der Realwirtschaft geflossen, sondern immer nur quasi an die Banken, um die Banken irgendwie in die Lage zu versetzen, dieses wahnsinnige Hochrisiko-Mega-Profit-Casino-Spiel weiterzuspielen, was ja inzwischen vollkommen, also wirklich perverse Dimensionen annimmt. Also die jüngsten Veröffentlichungen von Oxfam sind also, dass im letzten Jahr 85 Multimilliardäre genauso viel Reichtum besessen haben wie die Hälfte der Menschheit. Und in einem Jahr hat sich diese Zahl nochmal von 85 auf nur 80 reduziert. Das heißt, die super, super, super Reichen sind noch reicher geworden und die Armen sind erheblich viel ärmer geworden. Und das ist einfach ein Zustand. Diesen Zustand weiter aufrechtzuerhalten ist einfach nicht möglich, weil also die großen Banken in den USA, die angeblich zu groß sind, dass sie untergehen können, die haben jetzt alle im vierten Quartal ganz massive Einbußen gehabt, weil sie alle im Öl- und Gasgeschäft investiert hatten und entweder in Investitionen verwickelt waren oder in Handel von Derivaten, die mit diesen Investitionen zu tun haben, oder eben Future Contracts, die eben auch alle auf einem Ölpreis basierten von 80, 100, 120 Dollar. Und wenn der Ölpreis eben irgendwo bei 45 Dollar liegt, dann kommt genau diese negative Spirale da in Gang. Und es kann also wirklich sein, dass diese Banken, also die stehen eigentlich vor einer Explosion. Dagegen ist das, was 2008 mit Lehman Brothers passiert ist, die buchstäblichen Peanuts. Also wir haben es praktisch mit einem doppelten Problem zu tun. Der europäische Bankensektor und der amerikanische Bankensektor sind noch mehr aufgebläht als 2008 um 40%. Im Fall der Bank of America haben sie 85% mehr Derivat-Exposure, also ausstehenden Derivatkontrakten. Und das ist ja nur die eine Dimension. Die andere ist die politische Seite, die also erwartungsgemäß mit dem Wahlergebnis in Griechenland am kommenden Sonntag ins Haus steht, wo nach allen Umfragen Syriza um 6,5% inzwischen vor der Partei von Samaras liegt. Und das ist natürlich eine Reflexion, dass die griechische Bevölkerung durch so viel Elend und Martyrium gegangen ist mit der Politik, der Sparpolitik, der Troika, dass die jetzt diese Politik abwählen werden. Und ähnliche Parteien in Italien bzw. Spanien, Portugal, die werden alle davon affiziert sein und auch Frankreich. Also mit anderen Worten, wir erleben im Augenblick möglicherweise die letzten Tage des Euros, und das alles erzeugt eine Unwägbarkeit, wo es dann eben ganz offensichtlich Leute gibt, die sagen, hier, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wir erlauben nicht, dass die asiatischen Staaten, vor allen Dingen die BRICS-Staaten, vor allen Dingen natürlich China, aber auch Indien, dass diese Staaten aufsteigen, wenn unser Bankensystem, der Wall Street und der City of London, bankrott geht. Das ist der alte geopolitische Impuls, der schon zu zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert geführt hat. Und genau das sehen wir hier vor unseren Augen.
Man müsste eigentlich erwarten, denke ich, wenn also das auch nur durchschimmern würde, was du jetzt eben eingangs beschrieben hast, sowohl was den Zustand des Finanzsystems angeht, als auch die drohende Kriegsgefahr, dass angesichts solcher Probleme eigentlich in Deutschland wirklich Massen von Menschen auf den Straßen sein sollten, um für eine friedliche Lösung dieser Konflikte zu protestieren, um für die Reorganisation des Finanzsystems zu protestieren. Nun ist das aber nicht ganz der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Menge Demonstrationen und heute möglicherweise sogar einen Rekord. Nach dem, was ich hier so mitbekommen habe, sollen für die Pegida-Demonstrationen und was da so darum herum stattfindet in Leipzig, es soll sogar 19 Gegendemos geben. Ich frage jetzt mal so, der Eindruck, der sich ein bisschen aufdrängt, auch wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ist erstens, dass die Art und Weise, wie diese Demonstrationen in den Medien dargestellt werden, nicht ganz zutreffend ist, aber dass andererseits trotzdem das, was auf diesen Demonstrationen gefordert wird, überhaupt nicht weit genug geht, beziehungsweise sich nicht an der Realität so richtig orientiert, wie du sie beschrieben hast. Hast du eine Einschätzung dazu, was sich hier in Deutschland da eigentlich abspielt?
Ja, also ich denke mal, dass viele Menschen in unserem Land spüren, dass was vollkommen schief geht. Der Bundespräsident Gauck hat ja wohl auch in seiner Dienstwohnung heute eine Versammlung von Experten, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen sollen. Wie ist es zu dieser ganzen Ausländerfeindlichkeit, Anti-Islam-Bewegung gekommen? Das geht natürlich auch wieder vollkommen am Thema vorbei. Weil natürlich gibt es handfeste Ursachen und einige davon werden richtig benannt, aber das Ganze ist dann eben auch gemischt mit dem Schüren von Ausländerfeindlichkeit. Ich denke mal, dass also wenn man das ins Verhältnis setzt, um was es dort bei diesen Demos geht und dem, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass wir am Rande des Dritten Weltkriegs stehen, dass wir am Rande der vollkommenen Desintegration des Finanzsystems stehen, dann ist also eines ziemlich klar, das ist eine unheimliche Diskrepanz. Und ich denke deshalb, dass diese Demonstrationen wirklich orchestriert sind. Das heißt, dass man im Grunde das, was in der Bevölkerung ganz ohne Zweifel brodelt und zu Recht brodelt, dass man versucht, das in Bahnen zu lenken, die sich auf der Ebene, also ich kann das nur im Englischen sagen, da gibt es diesen netten Begriff Narrative. Das ist mir aufgefallen, dass also die ganzen Denkfabriken, die benutzen diesen Begriff Narrative oder im Englischen eben Narrative. Das heißt, die formelle Darstellung einer Entwicklung, die aber nicht unbedingt identisch sein muss mit der Realität, sondern was diese Leute mit Narrative meinen oder mit Narrative, also mit Darstellung, ist, dass man ein Konstrukt zusammenbaut, was zugeschnitten ist auf die Glaubensstruktur der Menschen, denen man das verkaufen will, und zwar mit Public Relation Methoden, sodass die dann glauben, also jetzt hat man eine Narrative, das ist für die und die Leute gut, und wenn die das schlucken, dann hat man die Sache unter Kontrolle. Und damit das dahin kommt, dafür hat der Cass Sunstein, das ist einer der Berater von Obama, auch ein schönes Buch geschrieben, das heißt The Nudge oder Nudging. Und was damit gemeint ist, ist, dass man, wenn man eine Bevölkerungsgruppe hat, dass man die in gewisser Weise beeinflusst, dass sie ihre axiomatische Glaubensstruktur so verändern, dass die dann das glauben, was man ihnen verkaufen will, damit man ungestört seine Politik fortsetzen kann. Also ich kann nur empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Es ist ein scheußliches Buch, aber manchmal muss man auch scheußliche Bücher lesen, damit man weiß, wie der Gegner operiert. Das wurde zum Teil mal in der FAZ abgedruckt. Und also diese Idee der Narrative, das ist das, was meiner Meinung nach in Deutschland im Augenblick sich abspielt. Man hat also Organisatoren dieser Organisationen, die alle einen extrem dubiosen Hintergrund haben. Das sollte man sicher mal genauer untersuchen. Die Vermutung ist wirklich, dass das nicht alles nur spontan ist, sondern dass da möglicherweise auch geheimdienstliche Manipulationen stattfinden. Dann hat man natürlich eine große Menge von Menschen, die einfach nur verzweifelt sind, die sich Sorgen machen über die Konfrontation mit Russland. Viele Leute sehen, dass die Dämonisierung Russlands die Vorbereitung ist zum Krieg. Weil wenn man Krieg machen will, braucht man ein Feindbild. Also wird Putin erstmal dämonisiert. Viele Leute spüren auch, dass die Regierung schon seit langem keine Politik mehr macht im Sinne des Gemeinwohls, sondern im Interesse der Banken. Und viele Leute gehen deshalb auf die Straße. Dann ist natürlich die Sache mit den Flüchtlingen, ich meine, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass je mehr Kriege geführt werden, die auf Lügen basieren, wie das mit dem Irakkrieg gegen den Saddam Hussein angefangen hat, dann natürlich der Afghanistan auf der Basis von Artikel 5 der NATO, wo es um den 11. September ging, das ist ja auch ein eigenes Kapitel, dann der Krieg gegen Gaddafi, dann Assad in Syrien und dass dadurch natürlich die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens, also Gesamt-Südwestasien, in eine Hölle auf der Erde verwandelt worden ist. Und da jetzt natürlich viele, viele Menschen versuchen, ihr Leben zu retten, wegzulaufen, auch wegen der Wahhabi-Salafisten, dann natürlich der Hunger und die Katastrophe in Afrika, dass das natürlich zu einem Flüchtlingsstrom führt, dass das vielen Leuten Ängste macht, das ist halbwegs zu verstehen. Aber das Problem ist ja nicht damit zu lösen, dass wir irgendwie jetzt diese Flüchtlinge nicht aufnehmen, sondern das Problem muss an der Wurzel gelöst werden. Diese Kriege müssen aufhören und wir brauchen eine wirkliche Entwicklungspolitik für die Länder, aus denen diese Menschen kommen. Und da aber diese Probleme nie bei der Wurzel angegriffen werden, ist es jetzt natürlich so, da geht einerseits die einen auf die Straße, dann gibt es dagegen welche, aber auch die Leute, die jetzt dagegen protestieren, bieten ja keine Lösung an. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, das ist letztlich doch eine kontrollierte Angelegenheit, die natürlich viele Leute zu Recht empört, aber wie gesagt, eine Lösung ist dort nicht zu sehen und die Gefahr ist natürlich wirklich, wenn es jetzt zu einem wirklichen Kollaps des Finanzsystems käme oder etwa einem wirklichen großen Krieg, ich meine, das ist gar nicht auszudenken, aber wenn es zu einem Finanzkollaps kommt, dann würden ja noch viel, viel mehr Leute auf die Straße gehen. Und das würde zu einem Chaos führen. Das wäre wirklich also potenziell auch ein Auslöser für einen Krieg. Und deshalb denke ich, es ist umso dringender, dass wir uns endlich den Themen zuwenden, woher die Lösung kommen muss. Und das ist genau das Paket, was wir seit langer Zeit vorschlagen und wofür wir auch weltweit schon erhebliche Unterstützung gewonnen haben. Das heißt, das erste Wichtige ist, dass man die Casino-Wirtschaft beendet. Die Wall Street muss geschlossen werden, die City of London muss bankrottiert werden. Wir brauchen eine Einführung des Trennbankensystems, genau wie Franklin D. Roosevelt das 1933 gemacht hat. Das heißt, die Banken müssen getrennt werden, die Geschäftsbanken müssen geschützt werden, die Investitionsbanken, die Hedgefonds, die Beteiligungsgesellschaften, die sollen ihre Bücher ohne Steuergelder und ohne Zugriff auf die Konten der Geschäftsbanken in Ordnung bringen. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie eben Insolvenz anmelden und verschwinden. Da wird ihnen niemand eine Träne hinterher weinen, sondern diese der Kriegsgrund kommt aus dem drohenden Kollaps des Banksystems. Und die einzige Weise, wie man diese Dynamik unterbinden kann, ist, dass man diese Bereinigung vornimmt und dann sofort ein Kreditsystem in der Tradition von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, etabliert in der Form von Nationalbanken in jedem einzelnen Land. Das heißt, dass die souveräne Kontrolle über die Kreditschöpfung wieder unter die souveräne Kontrolle von Staaten kommt und nicht von privaten Interessen. Und dann muss natürlich sofort Kreditlinien zur Verfügung gestellt werden für die Investition in Realwirtschaft. Und da ist ja dann das Angebot von Präsident Xi Jinping, dass die großen Staaten, also Amerika, die europäischen Nationen, kooperieren mit den BRICS-Staaten bei dem Aufbau der neuen Seidenstraße. Also bei dem Programm, was wir seit fast 25 Jahren vorschlagen, der Ausbau der Eurasischen Landbrücke, und inzwischen haben wir das ja erweitert in die Weltlandbrücke, wenn wir im Grunde mit den BRICS-Staaten, also mit Russland, mit China, Indien, Brasilien, Südafrika und den anderen Staaten, die inzwischen längst mit dieser Kombination kooperieren, wenn wir da zusammenarbeiten würden, dann wäre auch die Ukraine überhaupt kein Problem, weil dann würde Europa mit den BRICS-Staaten gemeinsam die Ukraine wieder aufbauen und sie würden eben nicht zerrissen zwischen Ost und West, sondern sie wären eine Brücke zwischen Ost und West und könnten eigentlich sofort wieder, also im Grunde eine Zukunft haben und damit könnte man auch den Krieg beenden. Also es gibt nur diese große Lösung und nicht kleine Lösungen. Und nur wenn wir den Nahen Osten als Teil dieser Weltlandbrücke auch aufbauen, gibt es eine Hoffnung, dass man den Terrorismus besiegen kann. Dazu ist natürlich auch noch notwendig, dass man das Kapitel Saudi-Arabien endlich mal behandelt. Aber wie gesagt, ohne Aufbauperspektive ist das Problem nicht zu lösen.
Ja, auf diese Frage Saudi-Arabien können wir unter Umständen nochmal kommen. Ich denke, dass hier eine Frage ganz gut reinpasst, die uns schon in der letzten Woche erreicht hatte, und zwar von Josef Holzner. Und ich vermute, dass Herr Holzner diese Frage auch mit einem gewissen Lächeln im Gesicht formuliert hat. Also natürlich, was du gerade gesagt hast, die Perspektive wäre ja da. Präsident Xi Jinping hat dieses Angebot in Deutschland vor fast einem Jahr, also im März letzten Jahres, unterbreitet, dass Deutschland und China eng zusammenarbeiten beim Aufbau der Seidenstraße als ein großes völkerverbindendes Projekt, wo gerade eben die größte Wirtschaft Europas, nämlich Deutschland, und die größte Wirtschaft Asiens, also China, eben zusammenarbeiten könnten. Nun, Herr Holzner, ich will kurz die Frage vorlesen, weil sich doch interessante Axiome wahrscheinlich darin verbergen, schreibt Folgendes. Wenn mittlerweile die Lobbyisten in Brüssel das Sagen haben, warum kann man es der Industrie nicht schmackhaft machen, dass eine umfassende Beteiligung an der Seidenstraße zu Lande und zur See den Unternehmergeist beflügelt?
Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Und ich möchte auch unsere Zuschauer wirklich bitten, uns zu helfen, genau das zu tun. Weil das Problem ist nicht, dass es diese Lösung nicht gibt. Wir haben ja in früheren Sendungen oft schon darüber gesprochen, dass diese Länder der BRICS inzwischen zusammenarbeiten mit allen lateinamerikanischen Staaten, mit vielen Staaten der ASEAN, also asiatischen Staaten oder auch Ägypten, einigen Staaten in Afrika, dass sie also im Grunde in einem wirklich fantastischen Wirtschaftsaufbau sich befinden mit großem Kulturoptimismus in der Bevölkerung. Das Problem ist nur, dass die Massenmedien in Europa und Amerika nichts, absolut null darüber berichten. Und stattdessen, wenn man überhaupt was über Indien oder über also Argentinien, das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel, Argentinien ist eins der Länder, die also jetzt voll mit Russland, mit China, mit Brasilien kooperieren. Und was liest man über Argentinien? Eigentlich nur fingierte Vorwürfe gegen Christina de Kirchner. Und das ist wirklich Kriegsführung, was da gemacht wird. Auch gegen Dilma Rousseff von Brasilien. Also man sieht, dass die Medien eigentlich nur versuchen, das Bild dieser Staaten zu schwärzen und bei der Bevölkerung den Eindruck zu verstärken, die sind ja alle nur korrupt und da ist ja alles nur ganz schrecklich. Und es wird kein Wort über den Optimismus, das Weltraumprogramm, die verschiedenen Programme zur Entwicklung der Kernfusion und anderer zukunftsorientierter Bereiche gebracht, sondern es wird eigentlich nichts berichtet, was irgendwie bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken könnte, dass es eine Alternative zu der Kriegspolitik von Washington und London und Brüssel gibt. Und wir haben ja nun einen neuen Bericht veröffentlicht, den haben wir beim letzten Mal schon vorgestellt, von der neuen Seidenstraße zur Weltlandbrücke. Das ist eine 370 Seiten umfassende Studie, an der ein ganzes Expertenteam ein Jahr lang gearbeitet hat. Und das ist also ein ganz fantastisches Buch. Und wir haben das jetzt schon mit einigen Industrievertretern international diskutiert, also Japan, China, Russland. Und jeder, der diesen Bericht gelesen hat, war vollkommen elektrisiert und war begeistert und sagt, das ist wirklich die Lösung, wie wir aus dieser Weltkrise herauskommen, weil es hat also eine unheimliche Menge von großen Projekten, Infrastruktur, Verbindungen, die die ganze Welt verbinden, andere Avantgarde-Bereiche, die auch nicht nur im wirtschaftlichen Interesse Deutschlands sind, sondern die auch eine Friedenslösung darstellt. Also gerade hat die südkoreanische Präsidentin Park sich mit ihrem Kabinett getroffen und hat gesagt, sie will also jetzt die beschleunigte Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea betreiben, indem sie praktisch das gesamte Eisenbahnnetz zwischen Süd- und Nordkorea ausbauen und modernisieren lassen will bis zum 15. August dieses Jahres. Und da finden ohnehin schon viel mehr Projekte statt, als das von den Medien wahrgenommen wird. Und das ist natürlich der Weg, wie man Konflikte löst, wenn Nordkorea und Südkorea zusammenarbeitet, um zwei große Eisenbahnlinien, an der westlichen und östlichen Seite mit der transsibirischen Eisenbahn einerseits und mit der chinesischen Seidenstraße zu verbinden. Also wenn nordkoreanische und südkoreanische Ingenieure gemeinsam Eisenbahnen bauen, dann ist die Kriegsgefahr weg. Und das ist ja genau unsere Idee gewesen, warum die Eurasische Landbrücke eine Friedensordnung für das 21. Jahrhundert repräsentiert. Weil wenn alle diese Staaten in Eurasien gemeinsam ihre Wirtschaft aufbauen, modernisieren, fit machen für die Zukunft, dann ist die Kriegsgefahr weg. Und deshalb kann ich Sie also nur alle bitten, gucken Sie auf unserer Webseite alles, was wir zur neuen Seidenstraße veröffentlicht haben und helfen Sie das uns an die Industrie, an den Mittelstand, an die verschiedenen Institutionen weiterzuleiten. Machen Sie Termine, machen Sie die Leute darauf aufmerksam, dass es diese Alternative gibt. Weil wenn natürlich da wirklich eine Diskussion, eine öffentliche Diskussion stattfinden würde, dass dieses Angebot existiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der chinesische Premierminister Li Keqiang in Davos was Ähnliches sagen wird. Also ich habe leider keine Vorkenntnisse, was er sagen wird, aber ich vermute sehr stark, dass er dort intervenieren wird, um einfach in diese Ratlosigkeit dieser sogenannten Wirtschaftsbosse die Alternative zum Kollaps zu bringen. Also ich bin ziemlich sicher, dass er das tun wird, aber die Bitte an Sie alle ist, helfen Sie uns, diese Ideen wirklich bekannt zu machen.
Ja, ein Weg, das zu tun, ist ja findbar auf unserer Webseite und auch auf der Webseite des Internationalen Schiller-Instituts, newparadigm.schillerinstitut.com. Die Resolution, die eben auffordert, dass Europa und die Vereinigten Staaten sich den BRICS-Ländern, den Mut finden müssen, sich den BRICS-Ländern anzuschließen, die ja jetzt noch gar nicht so lange da ist, aber doch schon ganz interessante und wichtige Unterzeichner gefunden hat international. Also ich kann jedem empfehlen, sich auch einfach neben dem kurzen Text der Resolution auch in regelmäßigen Abständen mal anzuschauen, wer so neu dazugekommen ist und das unterschrieben hat. Das andere, wo ich gerne kurz darauf eingehen würde, ist die Veranstaltung, die das Schiller-Institut eben in New York gerade am vergangenen Wochenende gemacht hat. Du warst als Rednerin dort mit auf der Bühne, neben Ramsey Clark, dem ehemaligen Justizminister der Vereinigten Staaten, neben einem Vertreter Südafrikas und Jeffrey Steinberg, der ja vor anderthalb Wochen einen also wirklich atemberaubenden Einblick gegeben hat in die Frage der Konstruktion eben dieser Narrative, dieser Lesart des 11. September, wobei das natürlich sicherlich noch darüber hinausgeht, denn immerhin an den Ereignissen dieses Terroranschlags hat sich ja die Weltgeschichte dramatisch verändert und es ist eben auch heute noch der Ansatzpunkt, den man rumkriegen muss. Aber sehr wichtig für mich fand ich Folgendes und bevor ich dir das Wort gebe, will ich ganz kurz nur darauf eingehen. Die Veranstaltung fand ja statt an einem Ort, an dem auch Martin Luther King gesprochen hat, 1967, aber auch mehrere Male davor. Und King hat für mich persönlich und ich denke auch für viele andere Leute eine sehr wichtige Rolle gespielt, obwohl er natürlich schon tot war, bevor ich überhaupt zur Welt kam, indem er nämlich gezeigt hat und immer wieder, also in Reden, in Predigten, auch in seinen Büchern, darauf eingegangen ist, was wir heute, 2015, noch viel extremer wahrnehmen, wenn wir es denn bemerken, dass nämlich die moralische Entwicklung des Menschen nicht mehr Schritt gehalten hat mit der technischen Entwicklung. Oder wie King das oft formuliert hat, dass wir wohl genug Wissen, mehr Wissen und mehr Daten und sonst was haben, als wahrscheinlich zu jeder anderen Zeit in der Geschichte, aber dass wir nicht gut genug sind. Und einen Teil davon merkt man zum Beispiel in einem gewissen Mangel von Empfindungsvermögen, wenn es in Deutschland um die Flüchtlingsfrage geht, weil scheinbar in dieser hitzigen Debatte niemand darauf eingeht, warum, was in dem Wort Flüchtling steckt, nämlich die Flucht. Und warum es eben vielen Leuten eben sehr schwer fällt, sich da irgendwie reinzuversetzen, was denn ganze Familien dazu bringen würde, ihr Leben zu riskieren, um aus ihrer Heimat zu fliehen und alles zurückzulassen. Freunde, Verwandte, sämtlichen Besitz, alles auch, woran das Herz hängt, an nichtstofflichen Dingen. Das ist also schon heftig. Nun, ich hatte, wie einige andere, das Glück, diese Veranstaltung mitverfolgen zu können und würde dich eigentlich gern bitten, mal kurz darzustellen, wie du dort aufgetreten bist und warum das, was ja ein Teil ist von der von deinem Ehemann angeregten des von deinem Ehemann angeregten Manhattan, sogenannten Manhattan-Projektes, warum das eigentlich so wichtig ist in den Vereinigten Staaten. Vielleicht kannst du etwas darüber sagen, über diese Konferenz des Schiller-Instituts jetzt am vergangenen Wochenende.
Ja, das war in der Tat ein sehr wichtiger Anlass. Also die Veranstaltung war wirklich, wirklich fantastisch. Also wir hatten dort viele Leute, die gesagt haben, ich habe nur eine Stunde Zeit, ich komme von 2 bis 3 und dann muss ich weg zu einer anderen Veranstaltung. Und dann sind alle, die wollten um 6 Uhr nicht weggehen. Also das war einfach, die Leute wurden ergriffen von der Idee, die dort zum Ausdruck kam. Natürlich, die Kriegsgefahr war allen Leuten bewusst und natürlich auch, dass die Abwendung der Kriegsgefahr von der Veränderung in den USA selbst abhängt. Das heißt, wenn die gesamte Welt friedlich sein will und die USA wollen das nicht, dann wird das nicht stattfinden. Und deshalb war das schon eine ganz wichtige Idee, dass da eine Verantwortung bei den Teilnehmern liegt, diese Idee der Alternative mit den BRICS zusammenzuarbeiten, in das ganze Land zu verbreiten. Aber die Grundidee davon ist, dass im Grunde Alexander Hamilton, der erste Finanzminister der USA, von New York aus dieses System, das amerikanische System der Wirtschaft in gewisser Weise etabliert hat, indem er dort eine Nationalbank geschaffen hat und ein Kreditsystem, das die USA als Nation vereint hat. Weil in der amerikanischen Geschichte gab es ja immer den Konflikt zwischen denjenigen, die gesagt haben, Amerika ist eine verfassungsmäßige Republik, eine Nation, und denen, die vor allen Dingen mit der Confederacy, also mit den Südstaaten, und den Sklavenhaltern zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, nein, wir sind viele Staaten und also jetzt 50, 51 Staaten und die haben alle mehr Rechte als die nationale Regierung. Und dieser Konflikt, das wurde immer benutzt vom britischen Empire, die eben versucht hatten, die amerikanische Revolution rückgängig zu machen, erst durch den Krieg von 1812, dann durch den Bürgerkrieg natürlich, wo Großbritannien mit den Südstaaten gegen Lincoln kooperiert hat. Und da waren ja die Banken in New York und in Boston und in Philadelphia die Hauptfinanzierer der Armee der Südstaaten. Also die New York hat in dem Sinn einen doppelten Charakter. Also einerseits die Wall Street als Brückenkopf des britischen Empires, die immer versucht hatten, die amerikanische Revolution wieder ungültig zu machen. Und auf der anderen Seite die republikanische Tradition, eben vor allen Dingen um die Ideen der Wirtschaftspolitik von Alexander Hamilton, die ja eine ganz andere Vorstellung haben von Wertschöpfung. Alexander Hamilton hat also genau wie vorher Colbert oder die Kameralisten immer gesagt, die einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums ist die Kreativität der Bevölkerung und die Wirtschaft muss so organisiert werden, dass sie diese Kreativität der Menschen befördert und natürlich auch den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, der dann, wenn er in der Produktion angewandt wird, zu einem Anstieg der Produktivität und damit des Lebensstandards der Menschen führt. Das ist ein völlig anderes System als das der Wall Street, was also nur auf die Profitmaximierung von wenigen Spekulanten zielt und das Gemeinwohl vollkommen dabei geopfert wird. Und jetzt ist halt eine Situation, wo die Wall Street ist bankrott und Amerika ist ganz im Gegenteil zu dem, was Obama gestern in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt hat. Er hat ja gesagt, die Wirtschaft boomt und alles ist wieder fantastisch. Aber also ich kann nur sagen, ich bin also von Washington nach New York gefahren und was man da erlebt an wirklichem Zerfall der Infrastruktur, an Menschen, die eigentlich auch, also gut, wenn man arm ist, ernährt man sich schlecht, aber es gibt so viele Menschen, die dort an Obesity, also an Fettleibigkeit leiden. Das ist erschreckend. Die Infrastruktur ist schlechter als in der DDR in den letzten Tagen vor dem Kollaps. Also davon zu reden, dass die USA in einem fantastischen Zustand sind und angesichts der Banken, die vor dem Kollaps stehen, also das war schon eine etwas merkwürdige Darstellung, die Obama sich da geleistet hat. Auf jeden Fall ist ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass die einzige Chance, die Amerika hat, ist zu seiner Wurzel als amerikanische Republik und Verfassungsstaat zurückzukehren und auch wieder zu den wirtschaftlichen Ideen von Benjamin Franklin, George Washington, Alexander Hamilton, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy. Und das ist im Augenblick der Kampf um die Seele Amerikas, die eben da stattfindet. Und das war eigentlich auch der Gegenstand der Diskussion. Also ich habe dort eine Rede gehalten, wo ich auf die Gründe für die Kriegsgefahr eingegangen bin und was ist schiefgelaufen seit dem Kollaps der Sowjetunion. Dann hat Ramsey Clark eine wunderbare Rede gehalten. Der war nämlich bei dem berühmten Marsch von Selma, also der großen Wanderung oder dem großen Demonstrationszug von Montgomery nach Selma, war der damals als stellvertretender Justizminister zuständig für die Sicherheit dieser Demonstranten der Bürgerrechtsbewegung und hat also sehr bewegend eigentlich erzählt, wie damals die Angst geschürt wurde und was das für ein enormer Akt des Mutes war, dass diese Demonstration stattgefunden hat. Und der Film Selma ist ja jetzt in Amerika schon in den Kinos. Ich glaube, der kommt bald auch in Deutschland. Und der beschreibt also mit kleinen Unrichtigkeiten schon diesen historischen Moment der Bürgerrechtsbewegung von damals. Und Amelia Boynton Robinson, die ja jetzt 105 Jahre alt ist und die im Grunde lange Zeit die Vizepräsidentin des Schiller-Institutes war, die wurde also dort auch geehrt. Und jetzt mal abgesehen von Gründen, die da mitspielen, sie hat es verdient. Ich meine, Amelia Boynton Robinson ist mit Sicherheit die lebende Ikone der Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall war Ramsey Clark ein Zeitzeuge, der also auch darauf hingewiesen hat, dass das Problem der Gewalt in Amerika kein neues Problem ist. Und also ich kann nur den Zuschauern empfehlen, schauen Sie sich diese wirklich bewegende Rede an. Und er hat gesagt, wenn man sich heute den Umfang des amerikanischen Militärbudgets anschaut, ich weiß gar nicht, das ist so enorm groß, ich glaube, das ist fast die Hälfte des Bruttosozialproduktes, und anguckt, wie viel Betonung gelegt wird auf neue Waffensysteme, dann sieht man, was die Intention ist für die Zukunft. Wenn die USA dieselben Ressourcen stecken würden in den Aufbau ihrer Infrastruktur neuer Städte in Amerika, Amerika könnte sehr einfach wieder einen wunderbaren Aufschwung haben, aber sie müssten eben von dieser imperialen Politik ablassen. Und darum ging es eigentlich bei dieser Manhattan-Veranstaltung. Und das Gute ist, New York ist ja ein Schmelztiegel im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt da also 180 Nationalitäten, die da wohnen, also Vertreter, die da wohnen. Genauso viele Sprachen werden dort gesprochen. Und New York ist eigentlich das beste Beispiel, dass viele Flüchtlinge oder viele Einwanderer, dass das überhaupt kein Problem zu sein braucht, sondern dass die Idee eines einheitlichen Staates, wenn man diese Einwanderer also integriert, dass das sogar eine Bereicherung darstellt. Also New York wäre nicht so eine fantastische Metropole, wenn es da nicht alle diese verschiedenen Nationen gäbe. Also jeder, der in New York mal war, wird das bestätigen, dass es eigentlich die beste Stadt in Amerika ist. Und deshalb ist also die Idee, dass man von Amerika aus Amerika wieder zur Republik macht, dass die wirkliche Hauptstadt der USA nicht Washington ist, sondern eigentlich intellektuell New York. Die New Yorker sind auch ganz stolz, dass sie eigentlich die intellektuell viel klügeren Leute sind als in vielen anderen Plätzen. Und da ist also so ein Pioniergeist wirklich da, dass Amerika wieder zur Republik werden muss, von New York und von Manhattan ausgehend. Und dass dieses Vorbild, wie man eben viele Nationen integriert, aber trotzdem eine Einheit darstellt, das soll also in das ganze Land getragen werden. Und da finden auch jetzt viele Parallelveranstaltungen statt. Und ich glaube, wir können uns in Europa davon wirklich eine Scheibe abschneiden, weil wir brauchen Einwanderung. Wir haben so eine schreckliche Demografie, demografische Entwicklung in Deutschland oder auch in Italien, dass wenn wir keine Einwanderer hätten, dann wäre schon abzusehen, wann die Deutschen aufhören zu existieren. Also es macht totalen Sinn, dass Menschen einwandern. Aber es muss natürlich dann auch eine Vision sein, wo das Land insgesamt hin will. Weil wenn man selber untergeht, dann wird man natürlich ängstlich über neue Leute. Aber diese Ängstlichkeit ist nicht das Resultat der neuen Leute, sondern das ist das Resultat, dass vieles andere im Land im Argen liegt. Also gucken Sie sich an Manhattan. Das kann wirklich ein Vorbild sein.
Es gab auch einen sehr wichtigen Punkt, der, wenn ich mich recht entsinne, ganz am Ende in der Diskussion in dieser Veranstaltung dann angesprochen wurde, nämlich die Frage einer kulturellen Renaissance. Und ich möchte darauf dich bitten, nochmal einzugehen kurz, und zwar aus folgendem Grund. Du hast vorhin schon die Narrative erwähnt, Lesart oder wie auch immer man das jetzt nennt, wo sozusagen schon das Denken der Menschen in dafür vorgesehene Bahnen gelenkt wird, die dann eben die Leute vor allen Dingen in ihrer Wirkfähigkeit nach außen impotent machen. Also nicht was die Fortpflanzung angeht, sondern die Fähigkeit, in eine Lage so zu intervenieren, dass sie positiv verändert werden kann. Nun ist das nicht ganz neu. Eine Arbeitsgruppe zum Beispiel in unserer Organisation hier in Deutschland beschäftigt sich gerade mit einem Werk von Wladimir Vernadsky, wo es um die Physik geht. Und wo Vernadsky also einen wirklich ganz großen Angriff macht auf die Entwicklung des von der physikalischen Wissenschaft konstruierten Weltbildes. Also es geht nicht darum, wie das Universum tatsächlich ist, sondern welches Abbild stellt die Physik davon dar. Und Vernadsky stellt eben mal ganz klar fest, dass es in diesem physikalischen Weltbild überhaupt keinen Platz gibt für Leben. Das ist, als wenn es nicht auftaucht. Und die Art und Weise, wie das eben entwickelt worden ist, von Newton bis in die Moderne, hat eben auch dafür gesorgt, dass in den Köpfen vieler Leute sich diese Vorstellung breit gemacht hat, dass das Leben und auch der Mensch eben nur so ein Staubkorn, so eine Randerscheinung im Universum ist, die bald wieder weg ist. Und wir können darauf vielleicht ein anderes Mal eingehen. Ich will auf was Spezifischeres hinaus, nämlich du sprichst immer davon, die Vereinigten Staaten zurückzuführen zu ihrer Tradition, die in der Verfassung, in der Verfassungsgebung, in der Unabhängigkeitserklärung und auch durch die Präsidenten Lincoln und Roosevelt und vielleicht auch Kennedy zum Ausdruck kam. Viele Leute heute sind natürlich ein bisschen verhindert, in eine solche Richtung zu denken, weil sich in ihren Köpfen die Vorstellung breit gemacht hat, dass der Mensch nun mal so ist. Dass der Mensch also habgierig, mörderisch, eigensinnig, egoistisch und so weiter. Das heißt, dass all die schlimmen Dinge, die momentan passieren auf der Welt, eben nur eine logische Folge der Existenz des Menschen sind. Dein Punkt, den du ja in vielen Sendungen, auch in den Podcasts, die wir in Jahren vorher gemacht hast, in vielen Artikeln bis in die 80er Jahre und vielleicht sogar davor immer wieder gemacht hast, ist ja eher der, dass das eben nicht stimmt, sondern dass das die Konstruktion ist des Imperiums. Und ich würde dich gerne eben an dieser Stelle bitten, nochmal darauf einzugehen, warum es eigentlich trotz der Gefahren jeden Grund gibt, optimistisch und aktiv zu sein und in diese Lage einzugreifen, anstatt eben sich von diesem Pessimismus überrollen zu lassen und dann eben die Hände in den Schoß zu legen und sich zu sagen, naja gut, ist halt so, kann man ja trotzdem nichts machen.
Ja, du hast also das Wichtigste schon gesagt, dass die Werteskala, die im Augenblick zu dominieren scheint, in Europa und Amerika und leider eben auch einigen anderen Ländern, das Resultat ist des Imperiums oder der Idee, dass es eine oligarchische Oberschicht gibt, die ein Interesse daran hat, dass die Menschen bestialisch sind. Also als vor einigen Jahren dieser Film Der Gladiator in die Kinos kam, da gab es also in der britischen Presse mehrere Artikel, die das kommentiert haben und haben gesagt, ja, dieses Modell, dass man eben einen Zirkus hat oder ein Amphitheater oder eine Arena, wo Gladiatoren gegen Löwen kämpfen oder gegen sich selber oder Löwen dann Christen fressen. Also diese Brot- und Spiele-Idee, wo man das Publikum dazu bringt, dass sie niedere Emotionen entwickeln. Also im römischen Beispiel war es dann so, dann irgendwann hat der Kaiser gesagt, so soll der jetzt leben oder sterben. Dann konnte das Volk entweder Daumen hoch, dann durfte er leben, Daumen runter, dann wurde er umgebracht. Und damit wurde das Publikum quasi einbezogen in eine bestialische Vergnügung, dass man eben den Tod eines Menschen mitbewirkt. Und das ist ja heute bei der Unterhaltungsindustrie noch viel schlimmer. Das heißt, wenn man sich die Unterhaltungsindustrie anschaut, die Filme, die Videospiele, also ich gucke normalerweise wenig Fernsehen, also eigentlich so gut wie gar nicht. Neulich war ich in einer Situation, wo ich praktisch einen Fernseher hatte und sonst nichts zu tun, dann habe ich halt doch geguckt. Was sehe ich da? Es gibt keine Filme mehr in Deutschland. Es gibt so gut wie keine Filme mehr. Und es gibt nur noch Krimis, Tatort, Soko, also eine unheimliche Menge. Fast jeden Tag gibt es irgendeinen Krimi. Und was ist der Inhalt dieser Krimis? Das ist dann Menschenhändler, Prostituierte aus Osteuropa, die an Bordelle verkauft werden, Nazi-Milieu, Drogenmilieu, alles furchtbar, nichts Positives, nichts Erhebendes, kein Konzert mehr, keine Oper. Über Weihnachten gab es früher immer irgendwelche Opern, Konzerte oder klassische Spielfilme. Nichts, dieses Mal absolut nicht ein einziger wirklich interessanter Film. Und das hat natürlich Methode. Das heißt, damit wird Schritt für Schritt das Publikum an etwas gewöhnt, was also eine unglaubliche Verrohung bedeutet, weil wenn man sich lauter solche Filme anguckt mit Action und Gewalt. Oder jetzt gibt es so einen neuen Film, der, glaube ich, auch also für alle möglichen Preise vorgeschlagen worden ist, The American Sniper. Da geht es also um einen Typ, der hat also im realen Leben, ich glaube, 160 Menschen umgebracht als Scharfschütze. Und der wird da also wirklich glorifiziert und das ist jetzt eine Riesendebatte in Amerika. Ist es gut, ist es schlecht? Natürlich ist es ekelhaft und es ist im Grunde wie die Nazis. Die haben auch ihre Kriegshelden in Filmen glorifiziert und es soll alles dazu beitragen, die Leute einzustimmen auf diese bestialische Politik. Und das hat Methode. Das hat absolut Methode, weil es die Bevölkerung im Grunde verrohen soll, weil eine verrohte Bevölkerung ist leichter manipulierbar und im Griff zu halten, als eben eine Bevölkerung, die aus denkenden Menschen und also unabhängigen Menschen besteht. Und das ist ja der Grund, warum wir bei all unseren Veranstaltungen und allen unseren Aktivitäten immer so enorm hohen Wert legen auf klassische Kultur, auf klassische Musik vor allen Dingen, auf Vokalkonzerte, also Stimmen, also Lieder, Opern, Choräle, Chorarbeit und natürlich auch Gedichtrezitation oder die Beschäftigung mit Dramen oder ähnlichen Dingen. Weil in der großen klassischen Kunst genau diese Fähigkeit des Menschen, erstmal die Fähigkeit zum Guten, die Fähigkeit zum Schönen, zum Wahren, also das alte klassische griechische Ideal, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Guten, dem Schönen und dem Wahren und dass das eben in der klassischen Kunst zelebriert wird. Und je mehr der Mensch sich mit großer Kunst beschäftigt, desto mehr hat er auch die Chance, die Fakultät in seinem Geist zu trainieren und zu entwickeln, die der Sitz der Kreativität ist. Das heißt, wenn man sich mit einer großen Komposition beschäftigt, etwa dirigiert von Furtwängler oder mit wunderbaren Gedichten von Schiller, von Mörike, von Shelley oder meinetwegen auch Gedichten anderer Kulturen, dann stellt man eben fest, dass da etwas anklingt in der Seele, in dem inneren Menschen, was einen wirklich frei macht. Und das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und ich habe 100-mal gesagt, wenn wir diese wirtschaftliche Entwicklungsperspektive, wie wir sie jetzt mit der neuen Seidenstraße haben, nicht verbinden mit der Idee einer kulturellen Renaissance, wo wir die klassische Kultur wieder zu einem wirklichen wichtigen Faktor im Leben der Menschen machen, wird es nicht funktionieren. Das Gute ist eben, dass die Länder, die jetzt wirklich das Gemeinwohl im Fokus ihrer Wirtschaftspolitik haben, wie zum Beispiel China, da gibt es, ich würde mal sagen, Millionen von jungen Menschen, die klassische Instrumente lernen, die Bel Canto singen lernen. Es gibt also mehr Chinesen, die sich mit Beethoven, mit Bach, mit Mozart beschäftigen, als in Deutschland. Und das ist symptomatisch dafür, dass eben in China die Leute erkannt haben, was ist der Wert dieser klassischen Musik? Und das ist wirklich also auch die universelle Sprache, die eben einen Vorgeschmack dessen gibt, was kann eine Menschheit sein, wenn sie aus diesem schrecklichen Tal, in dem wir uns jetzt befinden, in diesem schrecklichen dunklen Zeitalter, in dem wir uns in Europa und Amerika jetzt befinden, wieder herauskommen. Also von daher bin ich also grundsätzlich optimistisch. Also ich bin 100% überzeugt, wenn man jedem Kind, jedem kleinen Baby die Chance gibt, in einer guten Familie aufzuwachsen, gute Schule zu haben, Zugang zu haben zur universellen Bildung, dass dann im Grunde diese schlechten Charakteristika, die du gerade genannt hast, wie Gier, Neid, dass diese Sachen verschwinden, sondern eine Freude an der eigenen Kreativität zum Wohle der Menschheit an die Stelle treten wird. Ich bin 100% davon, dass das die Natur des Menschen ist.
Ja, Helga, sehr vielen Dank für diese Gedanken. Immerhin, ich will es für die Zuschauer des Webcasts auch nochmal sagen, ist ja deine Auseinandersetzung und dein Ringen und Kampf für diese kulturelle Renaissance nicht gerade gestern entstanden, sondern du bist wirklich schon sehr, sehr lange dabei. Und das soll auch jedem Hoffnung geben, dass wir das jetzt schaffen können und dass es eben eine Sache ist, die einfach Einsatz braucht und Herzblut und auch Geld. Spenden Sie deswegen auch für unsere Aktivitäten. Das macht also Veranstaltungen wie diese hier möglich, aber auch die in New York und andere. Ich möchte alle noch darauf hinweisen, wer Fragen oder Kommentare schicken will an diese Sendung, kann das tun an webcast@büsel.de. Wir werden uns den Fragen dann natürlich entsprechend widmen, so sie kommen. Und ansonsten helfen Sie wirklich mit, dass die Resolution, die international zirkuliert, unterschrieben wird, dass mehr Leute gewonnen werden dafür, damit wir eben auch da entsprechend in Deutschland die Diskussion in die richtige Richtung lenken, nämlich dahin, wo auch Lösungen zu finden sind. Und ansonsten steht natürlich jederzeit frei, sich auch über unsere Webseite mit uns in Kontakt zu setzen, um auch konkretere Aktionen hier zu planen. Es ist allemal wichtig. Und ja, vielen Dank, Helga, dass du auch diese Woche Zeit gefunden hast. Und ich hoffe, wir können uns in der nächsten Woche auch wieder hören.
Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.